Love Revolution ist das Thema für heute. Und ich möchte kurz erklären, wo die Idee dafür entstanden ist oder wo ich die Idee bekommen habe. Die Stiftung Marburger Medien hat immer wunderschöne Printmaterialien mit Bibelfersen, mit irgendwelchen inspirierenden Worten und auch immer zur Jahreslosung. Und weil wir gerade im Saal keine Präsentation haben, einmal sind die Livestreamer im Vorteil. Wer ein Smartphone hat und gern mal googeln möchte, kann ja eingeben Stiftung Marburger Medien und dann Love Revolution und würde dann ein Bild sehen, was ein bisschen erklärt, was damit gemeint ist. Für alle anderen beschreibe ich es. Es ist ein grauer Hintergrund mit so Herzchen drauf, weißen Herzchen und darauf das Wort Revolution. Und der zweite, dritte, vierte, fünfte, also E-V-O-L, wenn man das rückwärts liest, gibt das Love, also Liebe. Und das Wort Love, so in der Spiegelschrift, ist rot hervorgehoben. Also Love Revolution, und um dieses Love ist herum als Schriftzug die Jahreslosung angeordnet. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe in Form eines Herzens. Und ich habe das gesehen und fand das so genial, so ungewöhnlich. Und habe gedacht, was ist das für ein tolles Wortspiel? Was ist das auch für eine tolle grafische Umsetzung von diesem Wortspiel? Und ich habe mir das Plakat bestellt und ins Büro gehängt, um mich daran erinnern zu lassen. Ich arbeite ja nicht hier mit dem Blick auf die Jahreslosung, sondern unten in meinem Büro. Ich gedacht, demnächst möchte ich dieses Jahr nachgehen, was das eigentlich heißt, dass Liebe mein Leben revolutioniert, dass Gottes Liebe die Welt revolutioniert. Und dann fingen die Gedanken an, so ein bisschen zu fließen. Revolution, wo kommt das eigentlich her? Was heißt das eigentlich? Wir kennen das Wort, es begegnet uns überall, aber wo kommt es denn her? Und ursprünglich bedeutet das etwas zurückdrehen, etwas zurückwälzen oder zu etwas zurückkehren. Und so vom Bauchgefühl her sage ich, ja, das stimmt. Liebe ist was Revolutionäres und sie versetzt, oder Gottes Liebe soll die Welt in einen Zustand wieder versetzen, will die Welt wieder in einen Zustand versetzen, in dem Gott sie sich eigentlich gedacht hatte. Und das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes revolutionär. In den Nachrichten begegnen uns gefühlt im Wochentakt und manchmal so im Tagestakt Revolutionen irgendwo auf der Welt mit den unterschiedlichsten Hintergründen und den unterschiedlichsten Zielen. Und diese Revolutionen haben alle eines gemeinsam. Eine Gruppe von Menschen, mehr oder weniger groß, entscheidet, so kann es nicht weitergehen, so soll es für uns nicht weitergehen. Etwas muss grundlegend anders werden. Etwas muss grundlegend besser werden. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie sich einschätzen würden. Vielleicht steckt in Ihnen ein kleiner oder größerer Revoluzer. In mir nicht so sehr. Aber selbst wenn wir persönlich nicht so sehr als Revoluzer veranlagt sind, können wahrscheinlich viele dieses Gefühl nachvollziehen. So wie es ist, kann es irgendwie nicht weitergehen. Etwas muss grundlegend anders und grundlegend besser werden in unserer Stadt, in unserem Land, in unserer Welt. Und dann so dieses Plakat oder dieses Bild, Revolution, Love Revolution, Liebe als Revolution. Liebe, die grundlegend etwas verändert, die Welt verändert und besser macht. Aber ganz ehrlich, kann Liebe das überhaupt? Kann Liebe grundlegend etwas verändern in dieser Welt, an deren Zustand die klügsten Köpfe kläglich scheitern? Und wenn ja, Welche Art von Liebe kann das? Ist es die Liebe, die sich anstrengt, was Gutes zu tun? So nett zu sein, freundlich zu lächeln? Oder ist es die Liebe, die in irgendwelchen esoterischen Sphären schwebt und mit dem ganzen Universum im Einklang ist? Oder ist es die Liebe, die alles und jeden durch die rosarote Brille sieht und so hippie-mäßig All You Need Is Love singt? Es ist ja wirklich viel von Liebe die Rede. Und Liebe war schon immer ein Lieblingsthema der Menschen. So im echten Leben natürlich, aber vielleicht sogar noch mehr in der Kunst. Und kein Wunder, denn Liebe ist für den Menschen lebensnotwendig. Und deswegen taten und tun Menschen für Liebe oder für das, was sie für Liebe halten, die unmöglichsten Dinge. Aber welche Liebe ist revolutionär? Welche Liebe kann die Welt revolutionieren und wieder in den Zustand versetzen, in dem sie ursprünglich einmal gut war? Welche Liebe kann das für unsere kleine unmittelbare Welt, aber auch für die Welt als Ganzes bewirken? Und die einfache und gleichzeitig komplizierte Antwort ist diejenige, die uns die Bibel bezeugt. Die Welt verändern, in diesem Sinn, wie ich es gerade beschrieben habe, kann nur die Liebe dessen, der die Welt erschaffen hat und dem sie deshalb mehr als alles andere am Herzen liegt. Der Ausgangspunkt für unsere eigene Liebe kann in der Hinsicht nur Gottes Liebe sein. Gott ist Liebe, schreibt der Apostel Johannes in einem seiner Briefe. Und weil Gott Liebe ist, hat er die Fähigkeit zu lieben in den Menschen, in uns als sein Ebenbild hineingelegt. Und eine Liebe, die die Welt dahingehend verändert, wie Gott sie gemeint hat, hin zu seinem Shalom, zum ungetrübten Frieden, zu Beziehungen zwischen Gott und Mensch, zu Beziehungen zwischen Mensch und Mensch und zu Beziehungen zwischen Mensch und Schöpfung, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hatte. Eine solche Liebe kann ja zwangsläufig nur von Gott ausgehen und durch Gott definiert sein. Und Gott hat einen Weg sich ausgedacht und festgelegt, wie diese Liebe in die Welt kommt, zu uns Menschen, die wir seine Liebe so dringend brauchen. Und wir haben gerade in der Einleitung, vielen Dank, den Vers schon einmal gehört. Ich lese ihn nochmal. Auch Johannes schreibt in seinem Evangelium, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wir befinden uns in der Passionszeit und wir lassen uns daran erinnern, dass das Leben Jesu und sein stellvertretender Opfertod der Ausdruck von Gottes Liebe ist. Liebe, die am Kreuz zur Vollendung kommt, in einem Opfer. Und dann, wenn wir durch die Annahme dieses Opfers in die richtige Beziehung zu Gott gekommen sind als Menschen, dann kann Gott uns auch gebrauchen, um seine Liebe weiterzutragen. Paulus schreibt im Römerbrief, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also, ganz kurz zusammenfassend, Gott in seinem Wesen ist Liebe und Gott liebt diese Welt, die er erschaffen hat. Und um sie zu retten, um diese Welt zu retten, um uns als Menschen zu retten und die Macht der Sünde zu durchbrechen, ist Gott in Jesus selbst gekommen und hat sich geopfert. Und dann hat er dadurch alle Menschen, die diese Rettung durch Jesus mit ihrem ganzen Leben in Anspruch nehmen, zur Liebe befähigt, zu seiner Liebe befähigt. Als Jesus auf dieser Erde lebte und lehrte, machte er seinen Nachfolgern von Anfang an deutlich, was ihr Leben am meisten prägen soll, nämlich Gottes Liebe. Und die Liebe, die Gott oder zu der uns Gott fähig macht. Jesus betont das sogenannte Doppelgebot der Liebe, wie es irgendwann mal genannt wurde. Er sagt, zitiert damit aus dem Gesetz sozusagen. Das erste und wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit allen Möglichkeiten, die du hast. Und dann sagt Jesus, das zweite Gebot ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott lieben und unsere Mitmenschen wie uns selbst. Das stellt Jesus ganz zentral in den Mittelpunkt seiner Lehre. Und auch an anderen Punkten kommt Jesus immer wieder auf die Bedeutung seiner Liebe zu sprechen. Und wir können es jetzt nur, oder ich möchte es nur im Tiefflug ein bisschen kurz streifen, einige der Highlights. Und es gibt noch viel, viel mehr. Und falls es heute Nachmittag irgendwie noch anfängt zu regnen, haben Sie ja vielleicht Zeit, mal so ein bisschen dem nachzugehen, was Jesus über Liebe gesagt hat alles. Jesus spricht zum Beispiel davon, dass seine Nachfolger in ihrer Beziehung zu ihm die Liebe zur Priorität machen sollen. Und er warnt auch davor, dass gewisse Arten von Liebe uns in die Irre führen können. Zum Beispiel, nur an einer Stelle, warnt er davor, dass wir unser Herz nicht an Geld und Wohlstand hängen sollen, an Karriere oder Ansehen. Das ist ein Aspekt, den Jesus beleuchtet. Ein anderer Aspekt ist, Jesus spricht davon, dass seine Vergebung im Herzen von Menschen Liebe bewirkt. Jesus spricht von so schönen Dingen wie Nächstenliebe und von so schwierigen oder schier unmöglichen Dingen wie Feindesliebe. Und am letzten Abend seines irdischen Lebens nimmt sich Jesus mit seinen Jüngern ausgiebig Zeit, bevor er ans Kreuz geht, um mit ihnen über die Liebe zu sprechen, die ihn selbst mit dem Vater verbindet, die ihn mit seinen Jüngern verbindet und seine Jünger mit ihm. Und er spricht über die Liebe, die seine Jünger untereinander verbinden soll. Und zum Schluss legt Jesus sein Anliegen, dass seine Liebe in seinen Jüngern bleiben möge, sogar Gott noch einmal im Gebet hin. Und einer der vielen Gründe, weshalb Jesus solchen Wert darauf legt, dass seine Nachfolger von seiner Liebe erfüllt sind, ist die Außenwirkung dieser Liebe. Das Kennzeichen von Christen, von Menschen, die mit Jesus leben, soll Liebe sein. Das sagt Jesus selber. Und das Christsein oder der christliche Glaube etwas mit Nächstenliebe oder sogar mit Feindesliebe zu tun hat, das ist interessanterweise auch vielen Menschen bekannt, die sonst nicht so viel über den christlichen Glauben wissen. Und es stimmt wirklich, Nächsten- und Feindesliebe haben für Jesus-Nachfolger wirklich einen hohen Stellenwert. Und die Liebe zum Nächsten, zum Mitmenschen und die Liebe sogar zum Feind, das sind starke Signale und manchmal auch Störsignale in unsere kaputte Welt hinein, die aufrütteln, Signale, die auf Jesus hinweisen. Vielleicht auch kann man sich es als Leuchtreklame vorstellen. Irgendwas, was man nicht übersehen kann. Und dann sagt Jesus, was eigentlich verblüfft im ersten Moment. Er sagt, die stärkste Außenwirkung für mich, für Jesus, habt ihr, wenn ihr meine Nachfolger Liebe untereinander habt. Er sagt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr zu mir gehört. Und das ist auf den ersten Blick irgendwie seltsam. Sollte es denn unter Christen, unter sogenannten Glaubensgeschwistern, also sprich in der Gemeinde, nicht automatisch liebevoll zugehen? Warum betont Jesus das so? Ist das mit der Geschwisterliebe vielleicht doch keine so automatische Sache? Keine Sache, die uns leicht fällt? Keine Sache, die so uns natürlich liegt? Brauchen wir vielleicht sogar in unseren Gemeinden eine Revolution der Liebe? Paulus hat sich gerade mit einer der Gemeinden, die er betreut hat, aus der Ferne ganz besonders mit dem Thema auseinandergesetzt, der Gemeinde in Korinth. Das war eine Gemeinde, die wahnsinnig begabt war. Also man hatte das Gefühl, der Heilige Geist hat wirklich alles in diese Gemeinde ausgeschüttet, was er irgendwie zu geben hatte. Sie waren erkenntnisreich, sie waren klug, sie hatten alle möglichen spektakulären, nach außen sichtbaren Gaben des Heiligen Geistes, wie Prophetie oder Zungenrede. Aber sie kamen nicht miteinander klar. Paulus schreibt an diese rundum begabte Gemeinde Briefe über die Stellen, wo es bei ihnen wirklich hapert, wo sie immer wieder ins Stolpern kamen. Und nachdem Paulus sich in seinem ersten Brief ausführlich so diversen Streitthemen gewidmet hat, die alle irgendwo mit einem schiefen Verständnis von Glauben und einem schiefen Selbstbild der Gemeinde zu tun hatten, dann kommt er zu den Gaben des Heiligen Geistes, die in der Gemeinde Korinth wirklich so reichlich vorhanden waren. Und in 1. Korinther 12 spricht er ausführlich über mehrere öffentlichkeitswirksame Geistesgaben und die Tatsache, dass all diese unterschiedlichen Gaben zusammengehören, dass sie zusammenwirken und dass sie zusammenwirkende Funktionen im gleichen Organismus sind, dass keine irgendwie der anderen überlegen ist, sondern dass alle einander auch brauchen. Und am Ende von 1. Korinther 12 kündigt Paulus mit einem langgeführten Spannungsbogen den Höhepunkt der Gaben des Heiligen Geistes an. Er spricht die Korinther an und sagt, ihr bemüht euch um die größeren Gaben, dann zeige ich euch einen Weg, der weit besser ist. Und dann spricht er ein komplettes Kapitel lang über Liebe. Liebe als die höchste aller Gaben des Heiligen Geistes. Und das, was Paulus da über die Liebe schreibt, über ihren Stellenwert und über ihr Wesen, das trägt, ich finde, zu Recht den Namen das Hohe Lied der Liebe. Es ist ein wunderschöner und tiefgründiger und auch sehr poetischer Text. Und für unzählige Brautpaare im Laufe der Jahrhunderte war es ein Hochzeitstext, ein Trauungstext. Und für manche Menschen hier im Saal mag so der Konfirmationsvers vielleicht auch aus diesem Abschnitt 1. Korinther 13 gestammt haben. Aber es ist dann leicht zu vergessen, dass Paulus eigentlich an eine Gemeinde schreibt. Und aus dem Kontext kann man schließen, dass zunächst einmal er das Zusammenleben innerhalb der Gemeinde gemeint hat damit. Und aber auch natürlich das Verhalten von Jesus-Nachfolgern in der Welt, in der sie leben. Paulus buchstabiert durch, was Liebe bedeutet. Dass ohne Liebe alles nichts ist und dann wie Liebe ist. Und wie sie auch nicht ist. Und jeder einzelne dieser Aspekte ist eine eigene Betrachtung wert. Dass alle Hauskreisleiter oder B3-Gruppenleiter im Raum, das wäre eine super für eine Themenreihe im Hauskreis oder im Bibellesekreis oder wie auch immer. Und ich habe mir so gedacht, ja, wenn ich ungefähr zweimal im Jahr mit Predigen dran bin, dann hätte ich eine Predigtreihe fast, bis ich in Rente gehe. Aber für heute möchte ich bei den ersten beiden Wesensmerkmalen von Liebe bleiben, die Paulus da nennt in Vers 4. Liebe ist geduldig und Liebe ist freundlich. Und allein diese beiden Aspekte von Liebe, Geduld und Freundlichkeit, sind, wenn wir sie praktizieren, ein Kontrastprogramm, ein echtes Kontrastprogramm zu unserer gegenwärtigen Stimmungslage in der Welt und in unserem unmittelbaren Umfeld. Geduld, sagt er, Liebe ist geduldig. Die Welt, in der wir leben, ist im Dauer-Turbo-Modus. Ein paar Jahre ausgebremst, so gefühlt durch Corona, aber dann gleich wieder auf 180 auf die Überholspur hochgefahren. Alles muss immer nur noch schneller gehen. Schnellere Technik. Keiner kann sich mehr vorstellen, dass wir früher mal fürs Internet ein Modem hatten, ja, so, wo man einen Kaffee trinken gehen konnte, im Café an der Ecke, bevor die erste E-Mail gesendet war. Also schnellere Technik, schnellere Entscheidungen, kaum hat man einen Gedanken geäußert, dann wollen alle irgendwie schon, ja, wie soll es denn jetzt weitergehen, bevor man die Chance hatte, so sich selber zu überlegen, was man damit machen will. Alles soll sofort und möglichst ohne Wartezeiten geschehen. Die Taktung von Dingen wird bis an die Schmerzgrenze optimiert. Keiner hat mehr Zeit, aber vor allem geht die Geduld uns flöten. Wir haben als Gesellschaft keine Geduld für Wachstum. Kinder werden in unserer Kultur leider möglichst von Anfang an optimiert, ohne ihnen Zeit und Raum zur Entfaltung zu geben. Und wer nicht Schritt halten kann, der fliegt ganz schnell aus der Kurve und bleibt dort liegen, weil keiner Zeit und Geduld zum Helfen hat. Kranke Menschen werden auf Durchschnittsliegezeiten im Krankenhaus und wirtschaftliche Zielwerte reduziert, hat man manchmal das Gefühl. Und wehe, man wird nicht nach Zeitplan wieder gesund. Und zahllose Menschen in unserem Land sind oft elend einsam, weil kaum noch jemand Zeit und Geduld hat, einfach bei ihnen zu sein und mit ihnen zu sein. Und dazu kann und soll die Gemeinde einen Kontrast bieten, soll in einer Gegenbewegung dazu einen Schutzraum der Geduld bieten und einen Schutzraum sein. Gemeinde Jesu, das sind Jesus-Nachfolger in dieser Welt, aber eben nicht von dieser Welt. Wir sind mittendrin, aber wir dürfen ganz anders uns verhalten. Wir dürfen ganz anders denken. Und damit dieser Spagat uns nicht zerreißt, brauchen wir selber den Schutzraum der Gemeinde und wir können ihn auch anderen bieten. Wir brauchen diesen Raum, in dem wir Geduld miteinander haben. Geduld, einfach miteinander zu sein. Und nicht mental schon die nächsten 10 Punkte auf der To-Do-Liste abzuarbeiten. Und ich sage Ihnen, das ist für mich echt eine tägliche Übung. Ich bin kein Meister in Geduld. Und ich habe immer eine Liste von Dingen im Kopf, die mehr als nur 10 Punkte umfasst. Und ich muss mich echt immer wieder von Jesus daran erinnern lassen, dass, wenn es mit Menschen zu tun hat, eigentlich erstmal der Moment, in dem ich ihnen begegne, wichtig ist. Geduld mit Menschen können wir aber auch haben mit Menschen, die schwierige Zeiten durchleben. Wir dürfen Geduld haben, die berühmte 2. Meile mitzugehen. Sogar wenn daraus die 10. und 11. Meile wird. In der Gemeinde dürfen wir Geduld haben, schwere Lasten auch über lange Strecken mitzutragen. Und vor allem dürfen wir Geduld haben, anderen Raum zum Wachstum in Jesus und zum Wachstum zu Jesus hinzugeben. Wir sind doch alle noch unterwegs. Wir sind alle unfertige Kunstwerke. Und ein solcher Schutzraum, der wird auch für andere anziehend sein. Wenn wir als Christen geduldig miteinander und dann auch geduldig mit anderen umgehen, wenn wir das, was ich eben für das Innenleben der Gemeinde beschrieben habe, auch im Umgang mit anderen Menschen praktizieren, die Jesus noch nicht kennen, dann ist das ein Wegweiser auf Jesus hin. Und genau das Gleiche gilt auch für Freundlichkeit. Freundlichkeit, das ist mehr als Höflichkeit und mehr als ein nettes Lächeln, obwohl das für viele Menschen echt schon ein guter Anfang wäre. Freundlich, da steckt das Wort Freund drin. Menschen freundlich begegnen, sie wie Freunde zu behandeln. Wäre das mal nicht was Revolutionäres in unseren Gemeinden? Freunde, die man mag, richtig mag und nicht nur toleriert? Und nein, wir müssen und wir können nicht mit allen befreundet sein. Dazu sind wir Menschen viel zu unterschiedlich, auch wir Christen viel zu unterschiedlich. Und die Sache mit der Chemie zwischen Menschen, die manchmal einfach nicht passt, das ist ein echter Faktor. Und da muss man sich auch nicht krummlegen. Aber gerade bei den Menschen, die uns nicht so liegen, die nicht so auf unserer Wellenlänge sind, mit denen der Umgang uns schwerfällt, da könnte es doch echt eine gute Hilfe sein, immer mal zu überlegen, wie würde ich mich dieser Person, mit der ich gerade so Schwierigkeiten habe, wie würde ich mich dieser Person gegenüber verhalten, wenn ich mit ihr oder mit ihm befreundet wäre? Was könnte ich ihm oder ihr Gutes tun? Eine Liebe, die freundlich ist, die betrachtet das nicht als Pflichtübung und ist das auch nicht zähneknirschend, sondern so eine Liebe darf aufrichtig zugewandt sein. Und ich frage mich, wie das die Atmosphäre in unseren Beziehungen innerhalb und außerhalb der Gemeinde verändern würde. Und ehrlich, gerade die Menschen, die uns manchmal am wenigsten lieben, haben ein bisschen Freundlichkeit oft besonders nötig. Ich habe übrigens den Verdacht, dass Geduld und Freundlichkeit hier von Paulus nicht zufällig gemeinsam genannt sind oder ja, in Kombination genannt sind. Freundlichkeit buchstabiert sich manchmal eben G-E-D-U-L-D, Geduld. Und Geduld sollte auch nicht nur so ein innerliches bis 10 zählen sein, sondern darf wirklich gerne von Herzen freundlich sein. Liebe, die freundlich ist, das ist auch so ein Schutzraum in einer Welt, die so geprägt ist von Konkurrenzkampf und von Draufhauen auf Menschen, die nicht so sind, wie wir sie gerne hätten oder wie andere sie gerne hätten, die so gegenläufig sind, die uns nicht liegen, die Ansichten haben, die uns nicht passen und so weiter und so fort. Und übrigens, es hilft auch manchmal, uns daran zu erinnern, dass jeder von uns irgendwann mal an irgendeinem Punkt, in irgendeinem Zusammenhang der Mensch ist, der anderen nicht liegt. Ja, auch wir sind für andere manchmal schwierig. Auch wir liegen anderen manchmal quer im Magen. Wir sind gestartet mit dem Gedanken, dass Gottes Liebe in dieser Welt und für diese Welt eine Revolution ist. Love Revolution. Eine Revolution zurück dahin, wie Gott sich diese Welt und uns Menschen gedacht hat. Und zwei kleine Aspekte davon haben wir angerissen. Liebe, die geduldig ist und Liebe, die freundlich ist. Ein Schutzraum in einer getriebenen und feindseligen Welt einerseits, aber auch eine helle Leuchtreklame, ein Wegweiser hin zum Ursprung und Geber dieser Liebe. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass in der nächsten Zeit in unserem Alltag innerhalb und außerhalb der Gemeinde so ein bisschen durchzubuchstabieren und vielleicht auch ja, Jesus zu fragen, wie sich das praktisch umsetzen lässt. Liebe in Form von Geduld und Liebe in Form von Freundlichkeit. Und ich habe ein paar Gedanken zum Mitnehmen mitgebracht, die jetzt nicht an der Wand erscheinen, aber ich lese sie einfach langsam vor und vielleicht ist der ein oder andere Gedanke davon, was Sie gern mitnehmen möchten. Gottes Ziel ist eine Revolution seiner Liebe, damit Menschen das Leben genießen können, für das er sie erschaffen hat. Liebe ist keine Leistung, die von uns gefordert wird, sondern ein Geschenk von Gott, das so groß ist, dass es überfließt zu anderen hin. Freundlichkeit buchstabiert sich manchmal Geduld. Und Geduld darf gern freundlich sein. Und Gottes Liebe in uns und durch uns ist gleichzeitig Schutzraum und Leuchtreklame. Amen.
Jesus, ich bekenne dir heut und hier, viel zu oft vertraue ich nur mir. Singen wie die Engel oder glauben wie ein Fels, ohne deine Liebe bin ich leer. Was ich tue, soll aus Liebe nur geschehen. Jesus, hilf mir so zu leben. Lass mich sehen und verstehen. Lehr mich in der Einheit Demut. Wir sind alle auf dem Weg. Deine Gnade macht es möglich, weil das Kreuz dafür steht. Jesus, ich bekenne dir heut und hier. Viel zu oft vertrau ich nur mir. Sicherheit und Wert such ich in der Welt. Liebe nur geschehen. Jesus, hilf mir so zu leben. Lass mich sehen und verstehen. Lehr mich in der Einheit Demut. Wir sind alle auf dem Weg. Deine Gnade macht es möglich, weil das Kreuz dafür steht. Deine Liebe reicht, nur deine Liebe reicht, aus deiner Liebe Leben reicht. Deine Gnade reicht, nur deine Gnade reicht, aus deiner Gnade Leben reicht. Deine Liebe reicht, nur deine Liebe reicht, aus deiner Liebe Leben reicht. Deine Gnade reicht, nur deine Gnade reicht, aus deiner Gnade Leben aus Liebe nur geschehen. Jesus, hilf mir so zu leben. Lass mich sehen und verstehen. Lehr mich in der Einheit Demut. Wir sind alle auf dem Weg. Deine Gnade macht es möglich, weil das Kreuz dafür steht.